NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. September 1918. Der Geburtstag des israelischen Politikers Chaim Herzog.
Militärparade in Jerusalem. Im Mai 1967 feiert Israel den 19. Jahrestag der Staatsgründung. Doch die feierliche Stimmung trügt.
Die drei Wochen vor dem Ausbruch des Krieges sind in Israel als die Wochen der Angst bekannt.
Denn die arabischen Nachbarn drohen den Juden mit Vernichtung.
The Arab nation has decided to cleanse Palestine of your presence. Pack your bags therefore and flee from Palestine before death overtakes you.
Eine große Beunruhigung geht durch die Gesellschaft.
Daniel Mahler, Historiker aus München.
Der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser droht mit einem zweiten Holocaust, mit der Vernichtung des jüdischen Staates. Und das nimmt man in Israel sehr ernst. Darum ist auch Chaim Herzogs beruhigende Stimme dann im Radio sehr gefragt.
This is Kol Yisrael, the voice of Israel, broadcasting from Jerusalem. Monday, June the 5th, 1967. Here now is our military commentator, Brigadier General Chaim Herzog.
A new chapter in the wars of Israel has been opened. As reported, the Egyptians have launched an attack on our forces.
In geschliffenem Englisch beschreibt Chaim Herzog, der Brigadegeneral mit den nordirischen Wurzeln, die militärische Lage, klärt auf über Israels Armeen, gibt Zuversicht, dass dieser Krieg nicht verloren gehen wird, wenn alle zusammenhalten und, ob gläubig oder nicht, um Gottes Hilfe bitten. Der Krieg dauert ganze 6 Tage und Israel gewinnt ihn.
Der Sechstagekrieg ist tatsächlich ein einschneidendes Erlebnis für Israel. Es gibt Historiker, die von einer zweiten Geburt sprechen, weil es Israel radikal verändert.
Israels Stellung im Nahen Osten ist jetzt eine ganz andere.
Es wird von David zu Goliath, von einem sehr schwachen Staat oder schwach scheinenden Staat zu einer Macht im Nahen Osten. Die USA werden nun in den nächsten Jahren zu einem festen Verbündeten. Die Sowjetunion stellt sich gegen Israel ganz radikal 1967.
Israel erobert die Golanhöhen, den Gazastreifen, den Sinai, das Westjordanland und Ostjerusalem mit der Klagemauer. Der Sieg verändert Israel auch im Innern.
Einerseits wird der Holocaust zu einem zentralen Pfeiler jüdischen und israelischen Bewusstseins. Andererseits wird die Religion sehr wichtig. Die Eroberung der heiligen Stätten in Jerusalem, der Klagemauer, des Kernlandes des alten Hebräerstaates im Westjordanland, elektrisiert viele Juden weltweit und führt zu einem Erstarken der Religion und religiöser Kräfte.
Der Kriegskommentator Chaim Herzog kommt in Belfast zur Welt, am 17. September 1918, heute vor 100 Jahren. Sein Vater ist Rabbiner. Isaac Herzog ist aus Polen, hat in Paris an der Sorbonne studiert, wird in London promoviert.
Der Vater ist also selbst tief religiös und fromm, verbindet das aber durchaus mit einer weltlichen Ausbildung und Zugang zu der modernen Kultur und Wissenschaften,
sagt Daniel Mahler.
Und das ist etwas, was er auch Zeit seines Lebens fortsetzt und was sicherlich Chaim Herzog selbst prägt.
Die Familie zieht nach Palästina, als der Vater zum Oberrabbiner der aschkenasischen Juden ernannt wird, also jenen, die aus Europa eingewandert sind.
Der Vater selbst in seinem Amt als aschkenasischer Oberrabbiner vermittelt zwischen dem neuen Jeschuf, zwischen den zionistischen Siedlungen und der traditionellen Orthodoxie, die in Palästina im sogenannten alten Jeschuf, den traditionellen Siedlungen, lebt und eigentlich sehr kritisch gegenüber dem Zionismus eingestellt ist.
Die Vermittlerrolle wird auch Chaim Herzog immer wieder einnehmen.
Und spricht selbst auch immer wieder davon, dass Religion zwar wichtig ist, aber er spricht sich Zeit seines Lebens gegen religiösen Extremismus aus.
Schon in den 1930er Jahren kommt die jüdische Orthodoxie mit dem Zionismus nicht zurecht, der Nationalstaatsbewegung, die der Österreicher Theodor Herzl Ende des 19. Jahrhunderts in Gang setzt und die immer mehr Juden veranlasst, nach Palästina auszuwandern.
Der Zionismus stellt eine andere Gemeinde des Judentums auf, eine neue, größere, eine einzige, und ein anderes repräsentatives System.
Das ist auch das Ziel von Chaim Herzog. Eine Zeit lang besucht er in Jerusalem eine religiöse Schule, eine Yeshiva. Doch den Weg des Vaters will er nicht einschlagen, eher den eines Kämpfers. Jahrzehnte später erinnert sich Herzog an diesen Moment.
Nie werde ich die Ehrfurcht einflößende Atmosphäre vergessen, als ich in den dunklen Kellern der Schule in Jerusalem in die Haganah aufgenommen wurde.
Eine zionistische paramilitärische Untergrundorganisation.
Ich betrachte es als eine Ehre, zu denen zu gehören, die in den historischen Tagen des Unabhängigkeitskrieges dienten.
Doch noch ist es nicht so weit. Noch wartet ein anderer, furchtbarer Krieg auf ihn, der das jüdische Volk an den Rand des Untergangs bringen wird. Als Herzog zum Jurastudium nach Großbritannien zurückkehrt, rüsten die Nationalsozialisten schon auf. Herzog tritt als reguläres Mitglied den britischen Streitkräften bei, wie so viele Juden, die beim Kampf gegen Hitler nicht beiseite stehen wollen.
Ein größerer Teil kämpft in der sogenannten jüdischen Brigade, die 1944 eingerichtet wird und in der ca. 30.000 Juden unter dem Kommando der Briten kämpfen, die oftmals aus Palästina tatsächlich kommen, um gemeinsam den gemeinsamen Feind zu bekämpfen.
1945 ist Herzog bei der Befreiung mehrerer Konzentrationslager dabei.
Konzentrationslager Belsen, von britischen Truppen befreit. Die Gefangenen verhungerten.
Bergen-Belsen beschreibt er selbst als das eindrücklichste Erlebnis, wegen dem Ausmaß des Horrors dort. Er selbst geht darauf immer wieder Zeit seines Lebens ein.
Wie viele seiner Generation zieht Chaim Herzog aus dem Holocaust eine Lehre.
Dass eben Juden und Israelis nie wieder schwach sein dürfen und nie wieder sich auf die Hilfe anderer verlassen müssen.
Er kehrt nach Palästina zurück, um an Gründung und Aufbau Israels mitzuwirken, als Chef des Militärgeheimdienstes, als Militärattaché in den USA, als Kommandeur in Jerusalem. Nach dem Sechstagekrieg 1967 wird Herzog Militärgouverneur des Westjordanlands, zu dem auch Ost-Jerusalem gehört. Umgehend lässt er das marokkanische Viertel vor der Klagemauer abreißen.
Die Klagemauer damals hat nur einen sehr kleinen Raum vor sich. Dieses Viertel lässt Herzog daraufhin abreißen, um dort Platz zu schaffen für jüdische Pilger, die in Massen erwartet werden.
Das Viertel lag auf unserem Weg,
erinnert sich der Palästinenser Nazmil Al-Chubi aus Jerusalem.
Aber das Viertel gab es nicht mehr. Ich sah, wie die Bulldozer alles dem Erdboden gleichmachten. Soldaten tanzten auf den Ruinen. Ich hatte so viele Freunde da. Ich fing an zu schreien.
Dagegen erkennt der jüdische Junge Yitzhak Feller, was der Zugang zur Klagemauer, der seit 1949 versperrt war, bedeutet.
Mein Vater legte seine Hand an die Klagemauer und stützte sich mit dem Kopf darauf ab. Ich blickte zu ihm und war wie gelähmt. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich meinen Vater weinen sah.
. 1975 ist Herzog Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York. In der Vollversammlung kommt es im November zum Eklat.
Die Vollversammlung stellt fest, Zionismus ist eine Form von Rassismus und Rassendiskriminierung.
Arabische Staaten haben mit knapper Mehrheit eine Resolution durchgedrückt, die Israel als rassistischen Staat brandmarkt, ähnlich der Apartheid-Regime in Südafrika und Rhodesien.
Mr. President, I stand not here as a supplicant.
Herr Präsident, ich stehe hier nicht als Bittsteller. Stimmen Sie ab, wie Ihr Gewissen es Ihnen sagt. Diese Organisation ist auf dem niedrigsten Punkt des Misskredits angelangt, durch eine Koalition von Despoten und Rassisten.
Herzog nimmt kein Blatt vor den Mund, sagt, dass dies wohl ein passendes Datum sei.
Weil es der 10. November ist, also das Gedenkdatum der Reichskristallnacht, einen Tag danach. Sagt unter anderem auch, dass Hitler sich sicherlich oftmals wohlgefühlt hätte in diesem Gremium in den letzten Jahren davor.
Für uns Juden ist das nicht mehr als ein Stück Papier. Und so sollten wir es auch behandeln.
Die Geste, wie Herzog vor der UNO die Resolution zerreißt, geht in Israels kollektives Gedächtnis ein. 1981 steigt Herzog für die Arbeitspartei in die Politik ein und kandidiert schon 2 Jahre später für das Präsidentenamt und besiegt überraschend den Kandidaten des damals regierenden Likud.
Fanfarenstöße eröffneten die Sitzung der 13. Knesset und begrüßten den Staatspräsidenten Israels im Parlament.
Herzog gilt bald als Idealbesetzung für das Amt. Mit Humor und scharfer Zunge schaltet er sich ungewohnt klar immer wieder in die Bemühungen ein, eine funktionsfähige Regierung zu bilden. Zu seinen heikelsten Missionen aber gehören die schwierigen deutsch-israelischen Beziehungen.
Anfang der 80er Jahre erleben eigentlich die deutsch-israelischen Beziehungen einen Tiefpunkt. Menachem Begin und der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt bekriegen sich verbal.
Bundeskanzler Kohl will Versöhnung, wählt aber die falschen Worte und Gesten.
Er spricht von der Gnade der späten Geburt, die in Israel ihm negativ ausgelegt wird, dieser Ausdruck, weil man meint, er will sich aus der Verantwortung stehlen.
Im Mai 1985 besucht Kohl mit US-Präsident Reagan den Soldatenfriedhof in Bitburg, obwohl er weiß, dass dort auch fast 50 SS-Männer liegen.
Circa 400 jüdische Studenten aus 21 Ländern waren nach Bitburg gekommen. In 10 Verhandlungen gelang es der Polizei, den Demonstrationszug etwa 1,5 Kilometer vor dem Friedhof anzuhalten.
Es ist dann Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der die Beziehungen zu Israel voranbringt.
Herzog betont immer wieder die entscheidende Rolle von Richard von Weizsäcker, der eben besonders sensibel diese Themen angeht.
3 Tage nach Bitburg hält von Weizsäcker seine weltweit beachtete Rede zum 40. Jahrestag der deutschen Kapitulation im Mai 1945.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung.
Endlich spricht ein Bundespräsident es aus.
Gewiss, es gibt kaum einen Staat, der in seiner Geschichte immer frei blieb von schuldhafter Verstrickung in Krieg und Gewalt. Der Völkermord an den Juden jedoch ist beispiellos in der Geschichte.
Noch im selben Jahr wird Weizsäcker als erster deutscher Bundespräsident zum Staatsbesuch in Israel empfangen.
Und 1987 kommt es daraufhin dann zum Gegenbesuch Herzogs in der BRD.
Heute Vormittag im Palais Schaumburg. Eine Ehrenformation der Bundeswehr ist angetreten. Die israelische Nationalhymne wird gespielt. Zum ersten Mal überhaupt ist ein israelischer Staatspräsident zu Gast in der Bundesrepublik.
In Bonn.
Ich stehe hier vor Ihnen bei dieser denkwürdigen Gelegenheit im Bewusstsein der Vergangenheit. Und Sie nie vergessen und den Forderungen der Zukunft, der unsere beiden Länder entgegenblicken.
Und in Bergen-Belsen.
Die versammelte jüdische Gemeinde betet zusammen mit dem Bundespräsidenten, der Chaim Herzog an diesen grausig historischen Ort begleitet hat, für die Millionen Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Am Mahnmal der KZ-Gedenkstätte legt Herzog einen Kranz nieder, verharrt schweigend, minutenlang. Umarmt Menschen, die er 42 Jahre zuvor hier befreit hat. An seiner Seite Holocaust-Überlebende aus Israel, die nie wieder ins Land der Täter zurückkehren wollten.
Herzog enthüllte einen aus dem Fels Jerusalems gehauenen Gedenkstein, in den die Worte des Psalmisten gemeißelt sind: Und mein Schmerz ist immer bei mir.
Herzog hat sicherlich einen sehr wichtigen Schritt gemacht, in diesen sehr wechselhaften Jahren ein Zeichen gesetzt und die deutsch-israelischen Beziehungen in gewisser Weise wieder in ruhigere Fahrwasser gebracht,
sagt Daniel Mahler vom Zentrum für Israel-Studien an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herzogs Besuch gibt Halt vor den großen Umbrüchen, die kommen werden, dem Zusammenbruch der Sowjetunion, dem Mauerfall und der Wiedervereinigung.
Dieser Wiedervereinigung stehen eben anfangs Israelis sehr kritisch gegenüber, lernen dann aber bald Deutschland mit neuen Augen sehen, sodass sich die deutsch-israelischen Beziehungen nochmal weiter festigen und stabilisieren.
Chaim Herzog bleibt 2 Amtszeiten Präsident. Seine Wiederwahl ist ungewöhnlich in der oft heillos zerstrittenen Knesset und verliert niemals seinen Humor. Er führt das auch auf seine nordirische Abstammung zurück.
There are a tremendous number of similarities between us.
Wir haben eine erstaunliche Zahl von Parallelen. Vor allem der Humor, der aus einer langen Zeit der Unterdrückung resultiert. Das findest du bei den Juden und den Iren. Und die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen.
Am 17. April 1997 ist Chaim Herzog in Tel Aviv gestorben.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Dammüller an Chaim Herzog, der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.